Moin Lukas.
Moin Lutz, Grüße.
War das schon wieder ein ereignisreicher Spieltag? Wir haben sogar gemeinsam die Konferenz auf der Couch geschaut. Da muss ich sagen, die fand ich so medium, aber insgesamt doch wieder ein schöner Spieltag. Den besprechen wir später. Was haben wir noch mitgebracht?
Wir haben eine neue Rubrik mitgebracht, die wir anlehnen an Fuck, Marry, Kill, falls das jemand kennt. Umgemünzt auf den Fußball, später mehr dazu und natürlich 3 aus 9.
Ja, und dann ist das schon hier die Ankündigung für Folge 42 und dann kommt das Intro und dann sind wir gleich wieder für euch da.
So.
Buongiorno, da sind wir schon wieder.
Ciao ragazzi.
Ich muss erstmal das Bild, was ich im Kopf habe von den Nachrichten der letzten Tage, Wochen, Monate, ist das Bild von dem kleinen Murmeltier von Groundhog Day, beziehungsweise täglich grüßt das Murmeltier, das einfach bei Frühlingsbeginn ist es, glaube ich, seinen Kopf aus dieser komischen Höhle da reckt, weil ich kann es jetzt langsam nicht mehr hören mit Bayern und Leverkusen sind sich nicht einig geworden mit Jonathan Tah. Das haben wir doch jetzt gefühlt alles schon 8-mal gelesen, oder? Es reicht.
Es ist auch einfach wirklich
was
langweilig.
Was wollen die? Wie viele Fristen wollen die sich gegenseitig noch setzen? Also es ist jetzt wirklich das 5. Mal, dass ich da auf irgendeine Kachel bei Social Media sehe, dass Jonathan Tah nicht zu den Bayern wechselt. Entweder müssen wir daran arbeiten, dass so halbgare Nachrichten nicht einfach direkt so als die Breaking News rausgedonnert werden, oder die beiden Parteien werden sich jetzt mal einig und das ist ja richtig anstrengend.
Ja, ich ehrlicherweise glaube ich, liegt es auch daran, dass gerade die Bayern, aber auch die Leverkusener nicht so richtig auftrumpfen konnten mit einem Megatransfer diesen Sommer. Nichts, was jetzt irgendwie die Gemüter erhitzt hätte. Und gefühlt wirkt es alles schon sehr konstruiert, dass man um diesen Tarwechsel, diesen vermeintlichen, noch immer redet, als wäre das Saison und sogar Titel entscheidend gewesen, ob es jetzt passiert ist oder nicht. Ich bin gelangweilt, das Ding ist durch, gebt Ruhe, die Bundesliga läuft schon, also was ist los?
Kommt einem ja fast so ein bisschen vor, als würde Bayern schon irgendwie sagen, ja, wenn wir jetzt Tah bekommen, ist okay, aber Hauptsache, wir können Leverkusen eigentlich bis zur letzten Minute und Sekunde einfach nochmal nerven, dass sie sich mit dem Thema beschäftigen müssen und deswegen wärmen wir das immer nochmal wieder auf, wie so eine 4 Tage alte Suppe, die man immer nochmal wieder in eine Schüssel donnert und in die Mikrowelle jagt, weil, ey, wie gesagt, also man hat jetzt 3-mal eigentlich schon gehört, die Verhandlungen sind jetzt beendet und jetzt ist gut und jetzt kümmern wir uns um den Kader, so wie er ist und Tah möchte auch unbedingt bleiben und Kehrtwende und jetzt unterschreibt er doch noch einen neuen Vertrag. Und dann kommt das Thema eine Woche später, ist es wieder auf dem Tisch. Reicht doch jetzt. Thema Transfer möchte ich direkt überleiten. Auf die Insel. Unser Lieblingsverein, der FC Chelsea, hat einen Bekannten aus der Bundesliga auch noch verpflichtet. Und zwar eine Leihe mit Kaufpflicht, was ja mittlerweile auch gang und gäbe geworden ist, gerade was das Thema Financial Fair Play angeht, mit dem Chelsea sich auskennt und ich würde mal sagen System gedribbelt hat, weil damit das dieses Jahr noch nicht aufs Konto schlägt des Financial Fair Pays, gibt es jetzt sowas wie eine Kaufpflicht, haben sie erstmal noch ein Jahr Zeit, um dann die Ablöse geltend zu machen, was diese Regelung angeht und ja, die spielen einfach wirklich irgendwie Ping-Pong mit dieser Regel und führen das Ganze wirklich nur noch auf die Spitze und es tut mir einfach wirklich weh, sowas zu sehen.
Ja, hast du eine Zahl parat? Wir hatten neulich noch darüber gesprochen, als wir Bully geguckt haben, wie viele Transfers Chelsea jetzt irgendwie getätigt hat, beziehungsweise wie viele registrierte Spieler da auch rumturnen.
Ja, ich habe es auch kurz nachgeschaut. Ich habe die Zahl aber, als ich es gesehen habe, direkt wieder vergessen. Aber ich mache jetzt hier einfach die gute alte Live-Recherche. Und es sind weniger, als ich gedacht habe, muss ich dazu sagen. Aber bei Chelsea ist ja nicht nur, dass sie neue Spieler holen, sondern die Loan Army kommt ja auch dann immer im Sommer nochmal wieder zurück. Und da haben wir, wenn wir die dazu zählen, haben wir für diese Saison knackige Transfermarkt. Ey, ihr habt hier keine Zahl aufgelistet oder was? Jetzt muss ich das selber durchzählen oder was? Okay,
nee, Moment. Pass auf, hier.
Hast du die Zahl?
Insgesamt 50 Transfers, 37 Spieler weg. Das ist der Transfer. 61 Tage, 50 Transfers. Das war Also in beide Richtungen logischerweise. Das war sportlich.
Ja. Ich fand die Summe aber tatsächlich okay. Gesamtmarktwert, eine Gesamtsumme der Neuzugänge 238 Millionen und Abgänge 175 Millionen. Also man darf auch nicht vergessen, dass die Marzen, Gallagher, Hall, Lukaku jeweils für über 30 respektive 40 Millionen verkauft haben. Dann noch so ein bisschen Omari Hutchinson an Ipswich für 23, ein paar kleinere Transfers und auch ablösefrei Spieler sind gegangen. Also die haben auch schon was eingenommen. Das geht in diesen Nachrichten, dass sie halt schon wieder lächerlich 5 Transfers an einem Tag gemacht haben, immer so ein bisschen unter. Aber insgesamt, die haben alleine 2 Torhüter geholt für 24,5 beziehungsweise 20 Millionen, obwohl die einen Stammtorhüter haben. Also das sagt auch schon viel über die Transferpolitik aus, dieses Teams, und auch, dass sie einfach über Jahre die Spieler dann wieder für 6 Saisons weitergeben, bevor der Spieler dann irgendwie 3 Spiele macht und dann wird er doch verkauft. Es ist wirklich, also aktuell scheinen die Regeln das nicht zuzulassen, sowas zu verbieten, aber ich möchte einen findigen Menschen bei der UEFA bitten, das auch irgendwie mal auszuklügeln, weil, ey, sorry, Spieler, ja, sind Kapital, aber bitte doch in diesem Rahmen, dass man wirklich auch irgendwann mal vorhat, die Spieler einzusetzen in seinem Team und nicht einfach nur zu hoffen, dass sie irgendwann den Durchbruch schaffen und man sie teuer verkaufen kann, das kann doch nicht sein.
Ja, und vielleicht um euch mal ein bisschen mitzunehmen, ich finde es schon bezeichnend, dass wenn der eine dem anderen, in dem Fall auf uns beide bezogen, ein Handy zeigt mit der Nachricht, Jadon Sancho geht zu FC Chelsea, und die andere Person einfach nur anfängt zu lachen, und zwar so richtig herzlich, so nach dem Motto, ist das dumm. Das ist
einfach,
Der auch noch. Das ist alles so dämlich, dass man nur noch drüber lachen kann. Das beschreibt, glaube ich, den Transfersommer von Chelsea London ganz gut dieses Jahr.
Ja, aber gut. Die sind im Umbruch, darauf kann man es immer schieben,
Im
Umbruch. Kadergröße laut Transfermarkt offiziell nur 31, aber ich glaube, da sind auch noch ein paar Spieler zwischengeparkt. Lass uns keine weitere Mühen an dieses Team verschwenden. Ich bin sehr gespannt, ob die vielleicht alle Leute Lügen strafen werden und am Ende werden sie einfach Meister. Wobei, wenn ich mir Erling Haaland in den Highlights angucke, der Premier League, dann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass wieder mal nichts an Man City vorbeiführen wird. Der gute Mann hat in den ersten 3 Spielen nämlich schon wieder 7 Tore erzielt. Zuletzt 2 Hattricks in den letzten 2 Spielen. Und hast du dir das mal angeguckt, die Highlights zufällig?
Ja, habe ich mir angeguckt.
Ja.
Und unnachahmlich.
Es ist nicht, der Mann schießt keine Tore. Der
rennt mit dem Ball ins Tor.
Ja, der ist nebenbei auch noch Handwerker, weil der zimmert die Dinger da rein. Ja. Junge, ey, das ist einfach so ein Flachschuss mit links. Das sieht aus, als würde der irgendwie, weiß ich nicht, der hat gerade irgendwie noch ein bisschen Spritzgebäck gegessen und einen Kaffee getrunken bei Oma auf der Couch. Und dann steht er auf und schiebt ihn so lässig rein. So sieht es in den Highlights aus. Aber wenn man dann mal sieht, mit wie viel Druck der diese Bälle da ins Tor befördert, auch das zweite Tor jetzt am Wochenende, dass er da komplett unter die Latte jagt, das wollte ich sagen. Ich habe das Gefühl, der wird immer noch besser, weil der ja auch noch verdammt jung ist. Und ich habe jetzt auch letztens hier kurz geguckt, der hat in der Premier League mehr Tore als Spiele in den ersten 2 Saisons plus jetzt den Start in die dritte. Das ist schon eine kranke Maschine. Absoluter Wahnsinn, was der abreißt, ey.
Ja, zwei Dinge dazu. Also erstens, so richtig überraschend war es nicht, als er auch aus Dortmund dann wegtransferiert wurde auf die Insel, hat man ja schon ganz gut erahnen können, worauf das hinausläuft. Und zum Zweiten, das, was du sagst, das ist komplett richtig. Und ich glaube auch, Matthäus hat jetzt diesen Spieltag da versucht, den Vergleich zu Leipzigs Šeško zu ziehen. Erling Haaland ist einfach unfassbar entschlossen in seinen Aktionen und insbesondere im Abschluss. Der macht da keine halben Sachen, der gibt seine komplette Energie in den Abschluss rein, und das spürst du halt auch. Also da sitzt wirklich alles.
70 Tore, 69 Spiele in der Premier League, 62 Tore, 67 Spiele in der Bundesliga, 41 Tore in 39 Spielen in der Champions League. Junge, was sind das für Zahlen? Und der Junge ist 2000 geboren. Der ist gerade 24 geworden. Also wenn wir richtig Ärger haben, dann wird er mit Man City in den nächsten 10 Jahren 2-3 Mal noch die Champions League gewinnen und hat am Ende, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, dass er Messi und Ronaldo, was Champions League Tore angeht, überholt. Aber wenn es einer schafft, dann eigentlich nur Haaland oder Mbappé. Viel mehr können es eigentlich nicht leisten. Auf dem Niveau sehe ich halt aktuell wirklich niemanden. Das ist schon crazy, was der Junge reißt. Das soll hier nicht unerwähnt bleiben, würde ich mal sagen. Champions League ist ein gutes Thema. Mhm. Erstes Jahr, dieses Jahr der neue Modus. Und ja, da kann mittlerweile, brauchen wir da höhere Technik, damit das ausgelost werden kann, weil es ein bisschen komplizierter geworden ist, was die Regeln angeht. Lass uns mal kurz über die Partien bzw. die Gegner auf jeden Fall der deutschen Teams sprechen. Und in dem Zuge sprechen wir eigentlich dann auch schon über alle Teilnehmer der Champions League, weil man spielt nicht mehr gegen 3 Teams, sondern man spielt gegen 8 Teams, richtig?
Mhm.
8 Spiele hat man.
Korrekt.
Und es gibt einen neuen Liga-Modus. Und ich würde sagen, mindestens 1 bis 2 deutsche Teams haben ziemliche Kracher erwischt. Das wird, glaube ich, nicht so einfach, da solide weiterzukommen.
Nö, wobei, also das bringt ja der neue Modus mit sich mit. Du kannst natürlich jetzt anfangen, irgendwie so ein bisschen zu pokern und zu überlegen, auf welche Spiele fokussierst du dich denn wirklich, ne? Denn am Ende geht es ja nun mal nicht darum, alle zu gewinnen, sondern einfach nur so viele, dass du irgendwie über dem Strich bleibst, um nicht in die Playoffs zu müssen. Und ganz rauszufliegen geht ja wirklich nur, wenn du zu den letzten, keine Ahnung, 4 Mannschaften gehörst oder wie viele das jetzt sind, die da die
nicht. Ja, es sind nicht so viele. 8, glaube ich, oder so. So viele fliegen nicht raus. Oder vielleicht auch nur 6. Ich gucke gerade mal, es sind 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ich glaube, 12 fliegen raus von 36. Also 24 Teams kommen weiter. 8 davon direkt ins Achtelfinale und die anderen 16 spielen eine Zwischenrunde. Das heißt, du musst mindestens 24. werden von 36. Und ich bin ja erprobt in diesem Modus, weil beim Fußballmanager haben sie den schon eingeführt. Und natürlich lande ich irgendwann mit dem HSV auch in der Champions League. Und tatsächlich, so meine Erfahrung sagt, aus verschiedenen Saisons in diesem Modus, so mit 8, 9 Punkten aus 8 Spielen hast du eigentlich schon ganz gute Chancen, zumindest die erste Phase zu überstehen und dann in die Gruppe zu kommen. Und dementsprechend, wenn du dann siehst, was für Gegner auch immer aus den niedrigeren Lostöpfen dabei sind, Start Brest, Graz, Bologna, Sparta Prag, Slovan Bratislava, Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad, da hast du auf jeden Fall immer Partien dabei, wo du 1, 2 Gegner hast, die kannst du schlagen. Wenn du dann hier und da nochmal in einem anderen Spiel einen glücklichen Sieg holst und einen Unentschieden, dann hast du eigentlich schon echt gute Karten. Also so 3, 4 Spiele musst du performen. Die anderen kannst du eigentlich dann auch verkacken. Und das ist auch, würde ich sagen, nicht so unwahrscheinlich, weil dann triffst du halt wirklich teilweise auf City, Real, Barca. Und ja, da brauchen sich so Vereine wie Stuttgart und Co. Ich wollte jetzt gleich nochmal gucken, wie die genauen Gegner sind. Brauchst du dir nicht so viel Hoffnung machen, würde ich sagen, in diesen Partien.
Ja, was ich spannend finde, ist so ein bisschen auch der Rahmenterminkalender. Anders als bisher wird ja auch dann wieder früh Champions League gespielt im neuen Jahr, also Mitte, Ende Januar. Und da habe ich mich beim ersten Hinschauen gefragt, huch, was heißt das denn für die Bundesliga? Also die Premier League spielt durch, die bleiben im Rhythmus, wenn man es positiv formulieren möchte, oder gehen halt auf dem Zahnfleisch, wenn man es realistisch formulieren will. Aber die Bundesliga hat ja eigentlich immer erst so gegen Ende Januar auch wieder Betrieb aufgenommen. Und wenn du dann als erstes Pflichtspiel im neuen Jahr direkt eins der letzten 3, 4 Champions League-Gruppenspiele, nenne ich es jetzt trotzdem mal, bestreiten musst, ohne im Rhythmus zu sein, dann kann das natürlich schon auch ein Nachteil sein, der eingepreist werden sollte, wenn du dir überlegst, welchen Schwerpunkt du auf welche Spiele legen willst. Aber die Bundesliga startet jetzt auch schon zum 10.10. wieder, also Wochenende 10.10. 10.1.
Januar.
Sorry. Ja. Ja. Von daher, weiß ich nicht, geht das alles wieder recht früh los, das nur mal so am Rande.
Ja. Ja, ich bin sehr gespannt, wie sich dieser Modus entwickeln wird. Der hat natürlich Schwachstellen, gerade was so das Thema Rotation angeht. Es sind mehr Spiele, die Belastung ist höher und da haben natürlich dann automatisch die Teams den Vorteil, die tiefere Kader haben. Und ja, das sind die Teams, die mehr Geld haben.
Chelsea.
Wie zum Beispiel der FC Chelsea, der jetzt ja schön nach Heidenheim darf. Das ist eigentlich auch schon die Geschichte der Saison. Mhm. Vor 2 Jahren Heidenheim noch Zweitligist und jetzt spielen die gegen Chelsea.
Zwar nicht in der Champions League, aber immerhin, ja.
Ja, juckt, ey. Also sorry, du empfängst einfach in dieser kleinen Bumsbude in Heidenheim, empfängst du einfach den fucking FC Chelsea. Das hat ja schon fast hier Luton-Vibes vom ja. Stadion her. Ja. Sehr kleines Stadion, aber dafür liebe ich halt auch europäische Cups und Auswärtsfahrten. Normalerweise rechnest du ja nicht, dass ein deutsches Stadion so klein ist, aber dann halt als so eine Auswärtsfahrt in so ein kleines Stadion zu machen, zu einem Gegner, der es vielleicht irgendwie das erste Mal überhaupt europäisch geschafft hat, ist ja eigentlich schon eine geilere Auswärtsfahrt, kannst du ja fast nicht haben. Das macht, glaube ich, schon richtig Spaß, als Chelsea-Fan da einfach mal in so ein Stadion zu reisen. Ich habe es geschafft, es zu öffnen, die Gegner der Bundesligisten. Mhm. Dortmund darf spielen gegen Barcelona und Real Madrid. Also nur ein spanischer Brocken hat nicht gereicht, aber dann haben dann noch Schachtar Donetsk, Club Brügge, Glasgow, Zagreb, Graz und Bologna. Und das sind dann genau diese Spiele, mit denen Dortmund halt auch dann easy weiterkommen kann. Das sind Gegner wie Brügge, auch Donetsk, Glasgow, Zagreb, Graz. Bologna würde ich sogar sagen, die sind halt noch nie europäisch gewesen in den letzten Jahren, deswegen sind die so weit unten eingestuft worden, aber das ist ein Gegner, den würde ich höher ansiedeln als die anderen Teams, aber wenn du halt Brügge, Glasgow, Zagreb, Graz, das ist schon Champions League Niveau, so viele von dieser Art Gegner hast du sonst in der Champions League nicht und da kannst du dann wirklich auch deine Punkte holen und weiterkommen. Davon sind zwei Heimspiele. Da Donetsk auch noch ein Heimspiel. Das waren nicht drei vernünftige Heimspiele, die du gut wuppen kannst. Und dann kommst du halt auch easy, ja, was heißt easy weiter? Du musst die Spiele natürlich auch gewinnen und Punkte holen. Aber da sieht das Programm von Leipzig zum Beispiel mit Liverpool, Mailand, Turin, Atletico Madrid, Sporting, Celtic, Glasgow, Aston Villa und Sturm Graz. Ich würde sagen, das ist mal Minimum zwei Etagen höher, das Niveau in dieser Gruppe oder in dieser Konstellation. Es ist ja keine Gruppe.
Ja, bin ich bei dir. Die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, wie werden die Teams, wie werden die Trainer der jeweiligen Mannschaften mit der neuen Situation umgehen? Denn es gibt ja nun mal keine Erfahrungswerte, was auch Taktik angeht. Also wie gehe ich welches Spiel an? Rotiere ich? Mache ich eine Belastungssteuerung? Schenke ich irgendwie Spiele gegen Real ab direkt von Anfang an und konzentriere mich auf Zagreb? Also das sind so Sachen, da bin ich einfach mal sehr gespannt drauf und ich schätze mal, dass es auch 2-3 Jahre brauchen wird, bis sich das komplett eingependelt hat und klar ist, wie es gehandhabt wird, wobei das natürlich auch nicht pauschal für jeden Verein gleich gelten muss, aber ja, man kennt das ja auch aus Turnieren, wo es irgendwie 3 Spieltage gab, dass man gesagt hat, gut, gewinnst du die ersten beiden, bist du schon mal safe, dann kannst du vielleicht im dritten Spiel irgendwie, wenn es nur noch um Platz 2 geht, schon ein bisschen taktieren und gucken, wer ist in der anderen Gruppe Platz 1 und so weiter und so fort. Also auch da wird sich ja irgendwas herauskristallisieren und da bin ich mal sehr gespannt drauf. Was mich interessieren würde, ist
Kurz, um da nochmal einzugrätschen. Das ist, würde ich sagen, auch eine Stärke des neuen Wettbewerbs, weil dieses Taktieren innerhalb der Partien, innerhalb einer kleinen Vierergruppe, das gibt's halt nicht mehr ab Spieltag 5 oder 6, weil ist im Zweifel völlig egal, ist gegen wen du spielst. Wenn du 3 Punkte brauchst, um da oben noch ranzukommen in der Liga, dann brauchst du 3 Punkte und dann ist es egal, wie andere spielen, beziehungsweise wie eine andere Partie ausgeht, weil es laufen 5, 6 Partien parallel, unter anderem ja diese eine Superkonferenz dann am letzten Spieltag, wo irgendwie, was weiß ich, wie viele Partien gleichzeitig sind, dann brauchst du halt deine Punkte und kannst nicht gucken, ah ja, heute reicht eigentlich ein Unentschieden, weil in 3, 4 anderen Partien hat es eine Relevanz für dich. Das ist eine große Stärke, aber was du auch gesagt hast, ich glaube, das wird dauern, bis die Teams oder die Vereine sich daran auch angepasst haben. Da erinnere ich mich noch an die Zwischenphase der Champions League, die noch gar nicht so alt ist, so 10, 15 Jahre, glaube ich, wo es einfach noch eine zweite Gruppenphase gab. Und das waren wirklich vom Fußballerischen her, das war die schlechteste Champions League-Phase aller Zeiten, weil da ging es wirklich nur noch irgendwie in die K.O.-Phase zu kommen. Die Spiele sind alle so knapp und so taktisch abgelaufen, weil da natürlich dann auf einmal noch mal viel mehr auf dem Spiel stand, weil es dann wirklich in die K.O.-Phase ging. Da können wir alle froh sein, dass das vorbei ist. Und ich bin auch sehr gespannt, ob sich das die Champions League, ob wir am Ende in 2-3 Jahren sagen, dass mal eine positive Entwicklung, diesen Schritt zu gehen, oder ob es einfach nur noch ein weiterer Schritt ins Verderben war, wie viele andere Entscheidungen von UEFA und Co.
Ja, also ich meine, Pro-Argumente, wenn man sie denn suchen möchte, heißen ja, dass die kleineren Mannschaften, die vermeintlich kleineren Mannschaften jetzt vielleicht bessere Chancen haben, irgendwie die K.O.-Phase zu erreichen und auch mal eine Überraschung zu landen. Ich sehe das erstmal kritisch, ehrlicherweise. Ich wäre gerne beim alten Modus geblieben, ja, bin ich ganz ehrlich.
Aber ich lasse die Spiele sind weniger wert jetzt. Ein Sieg gegen einen direkten Konkurrenten, so wie in der Vierergruppe, viel weniger wert jetzt, weil du eben einfach eine Liga hast. Und ja, da musst du nicht nur auf eine andere Partie schauen, sondern auf 5-6. Das ist ein bisschen anderes Verhalten, was du dann an den Tag legen musst.
Ja, absolut. Was mich trotzdem mal interessieren würde, ist die Frage, was du davon hältst, dass es nach der Ligaphase einen festen Turnierbaum gibt. Denn das macht ja... Ja, sag erstmal, was du davon hältst.
Finde ich nicht geil. Ist ja dann wie auch bei der EM, wo man dann wirklich gesehen hat, da gibt es dann teilweise oder kann es so kommen, dass es einen ganz klar deutlich leichteren Turnierbaum gibt. Und ich finde es auch ehrlich gesagt spannend, immer zu sehen, die Auslosung und dann nochmal zu gucken, wen erwartet man als nächstes, wen kriegt man als nächstes. Macht irgendwie für mich auch noch einen gewissen Reiz aus und ich finde es halt gut, weil das nicht passieren kann, dass man irgendwie schon so drauf schielen kann, ja, spiele ich jetzt heute vielleicht lieber unentschieden, weil dann lande ich im anderen Turnierbaum, was glaube ich die wenigsten Teams am Ende dann machen werden, ne? Also die wollen das Spiel gewinnen, aber wenn jetzt so eine zwei Teams dann aufeinandertreffen, die vielleicht beide schon dann weiter sind und zufrieden sind, da wo sie landen, ja, es bietet mehr Angriffsfläche vielleicht zu taktieren, was den Turnierbaum angeht. Ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört, aber ich glaube, hier ist irgendein Alarm gerade ausgelöst worden.
Ich höre nichts.
Man hört es nicht. Okay, sehr gut.
Alarm. ja, das ist nämlich genau auch mein Gedanke gewesen, dass ich mir gedacht habe, wenn dieser feste Turnierbaum jetzt Einzug hält, dann ist schon davon auszugehen, oder ich vermute, dass es so kommen wird, dass bestimmte Teams dann eben davon abhängig machen, welches Spiel welchen Wert bekommt und die Rotation und die Gewichtung vielleicht so ein bisschen darauf ausrichten. Nicht schwerpunktmäßig, aber mit Sicherheit anteilig. Und das wiederum, ich sehe es genau wie du, das wiederum kann halt irgendwie wie bei der EM darin münden, dass du eine linke Hälfte und rechte Hälfte völlig unterschiedliches Leistungsgefälle hast. Und dann am Ende des Tages auch schon ganz gut predikten kannst, dass Halbfinals einen klaren Ausgang haben werden, whatsoever. Ja. Ne? Und das wäre natürlich mies. Und ich musste auch, ganz emotional gesehen, ich mochte auch einfach die Loskugeln. Schon auch im Vorfeld der Gruppenauslosung, denn das war ja jetzt irgendwie eine Frage von Sekunden oder Minuten, in denen der Computer im Hinterzimmer irgendwas ausgerechnet hat. Auch da bin ich tatsächlich mal gespannt, wie lange es dauert, bis der Erste kommt und sagt, we don't trust in the technology. Wir wissen ja gar nicht, was da los ist im Hintergrund. Aber gut, das kommt bestimmt noch früh genug.
Ich mache jetzt noch mal ein bisschen Name-Dropping und hau noch mal die anderen Konstellationen raus. Die Gegner des FC Bayern. Paris Saint-Germain, auch der FC Barcelona, Benfica Lissabon, Schachtar Donetsk, auch eine Doppelung mit einem anderen deutschen Team. Zagreb, Rotterdam, Bratislava und Aston Villa. Und dann, um das nochmal zu komplettieren, wir haben ja dieses Jahr 5 Teams in der Champions League. Bayer Leverkusen darf 2 Spiele gegen Mailand machen, aber darf nicht einmal nach Mailand fahren. Das ist, glaube ich, auch, wenn du so lange keine Champions League gespielt hast, ist richtig bitter für Leverkusen-Fans. Dafür dürfen sie nach Anfield, sie dürfen nach Madrid zu Atletico, sie dürfen auch zu Salzburg, wow. Rotterdam, Sparta Prag, Start Brest und auch Stuttgart hat durchaus knackige Gegner dabei. Auch die dürfen zu Hause gegen Paris spielen. Die dürfen nach Madrid zu Real, Atalanta Bergamo, Juventus Turin, Young Boys Bern, Roter Stern Belgrad, Sparta Prag und Bratislava. Die machen einmal die Osteuropa-Tour fertig. Die Stuttgarter, paar Heimspiele, paar Auswärtsspiele. Und das sind die Gegner. Vieles finde ich dann auch schon für Fans, glaube ich, wenn du dann irgendwie so dir so ein Dauerkartenpaket für die Champions League holst und dann hast du da echt so 2-3 geile Partien dabei, anstatt vielleicht eine richtig geile Partie. Für Fans könnte es natürlich cool sein. Andererseits ist es auch das, worüber wir die letzten Jahre halt schon immer wieder gesprochen haben, eine gewisse Übersättigung. Ne? Weil wenn du jetzt überlegst, so ein Verein wie Leverkusen oder Bayern, die etabliert sind, Dortmund in der Champions League, also Leverkusen jetzt, Stand jetzt, werden die sich etablieren, wenn das so weitergeht, die Entwicklung. Und dann hast du irgendwie alle ein, zwei Jahre so diese Kracherpartien in dieser Ligaphase schon gegen Real, gegen die, irgendwelche Mailänder-Clubs oder auch Barcelona und die englischen Teams. Ist natürlich irgendwann dann auch nichts mehr Besonderes, ne? Also ich habe da auch immer gerne schon mal drüber gesprochen, irgendwie so, ich brauche mir nicht das 18. Mal Real gegen Paris angucken oder Man City gegen Paris. Ja, ist, glaube ich, so, schlägt in die gleiche Kerbe, wie die grundsätzlich die Spielpläne, wie sie gestaltet werden und wie die Partien immer mehr werden. Und dass irgendwann wahrscheinlich das so weit ist, dass die Leute sagen, heute schon wieder Fußball, nee, danke, lass mal.
Ja, also speziell auf die englische Liga bezogen, ist es ja, das ist ja völlig irre mittlerweile, ja, wie viel Spiele
wie sollen die Saison machen? Überstehen?
Gar nicht.
Also, ja, sorry,
das, ey. Das kannst du komplett haken. Von daher, also vor dem Hintergrund, dass die sowieso schon die meisten Spiele auf dem Buckel haben jedes Jahr, ist es ein noch größeres Wunder, dass die englische Nationalmannschaft es so weit gepackt hat in der Europameisterschaft. Nicht nur, weil sie scheiße gespielt haben, war es ein Wunder. Auch das trägt dazu bei. Anderes Thema. Lass uns mal auf uns zukommen. Also da sind schon ein, zwei nette Partien dabei. Ganz ehrlich, wenn Stuttgart direkt mal zum ersten Spieltag nach Madrid darf, das ist, glaube ich, ein absolutes Highlight. Ich finde auch Leverkusen in, ich glaube, Rotterdam einen coolen Trip. Ist so eine Mischung aus Europa League Plus und Champions League von der Tour her. Aber ja, lass uns mal auf uns zukommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass es einerseits Spiele geben wird, wo die sehr deutlich ausgehen, weil eben Madrid Zagreb dann 4-0 wegschraubt und das wird niemanden jucken. Und gleichzeitig auf der anderen Seite des Spektrums hast du dann Real gegen Bayern oder gegen Dortmund, Klappe die 16. und es wird auch niemanden jucken so richtig.
Ja.
Let's see.
Ja, wir werden das sehen. Mal gucken, wie viele Streaming-Anbieter wir zukünftig brauchen, um alle Partien sehen zu können. Bisher sind es, glaube ich, zwei. Ja, da ist noch Platz nach oben, würde ich sagen. Gucken wir mal, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt, weil auch das wird ja ein Thema sein. Mehr Spiele, mehr Geld, vielleicht auch mehr Anbieter. Das ist ja alles schon mal so der Grundstein ist gelegt, damit sowas passieren kann. Apropos Grundstein, den muss der DFB, das DFB-Team auch legen in den nächsten Monaten und Jahren, um die Abgänge ein paar alter Recken abfedern zu können. Es ist schon wieder Länderspielpause. Es wurde fleißig nominiert von Nagelsmann. Und ja, Kroos ist weg, Neuer ist weg, Müller ist weg. Gündogan ist weg. Da fallen mal eben so rund 500 Nationalspiele fallen da aus dem Kader mal raus. Dementsprechend Platz für neue Spieler. Eine ganz große Überraschung ist nicht dabei, würde ich sagen. Eigentlich alle Spieler, die schon in den letzten Partien dabei waren. Angelo Stiller habe ich mich drüber gefreut. Der hat sich's verdient. Pavlovic ist zurück nach Krankheit und EM-Ausfall. Aber ansonsten gibt's, glaube ich, keinen Neuling. Angelo Stiller ist der einzige Neuling. Oliver Baumann ist kein Neuling, auch wenn er immer noch null Spiele hat für die Nationalmannschaft. Aber der ist ja schon regelmäßig dabei. Ja, hast du etwas, was dich überrascht hat? Hast du etwas, worüber du dich gefreut hast, abgesehen von Angelo Stiller? Ich glaube, da können wir einen Haken hintermachen, dass der sich das spätestens nach der Saison letztes Jahr absolut verdient hat, der Gute.
Ja, Haken dran, das gehe ich mit. Ansonsten hat mich jetzt die Nominierung nicht so richtig, hatte keinen richtigen Impact auf mich, weil eigentlich überhaupt keine Überraschung dabei. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Also ich war jetzt nicht hyper aufgeregt, ehrlich gesagt, weil ich mir jetzt auch nicht großartig vorstellen kann, wen man da noch aus dem Hut zaubert, der jetzt mindblowing gut war und krass vermisst wurde.
Ja, ein, zwei Namen hätte ich.
Hau raus.
Ein, zwei Namen hätte ich, die viel in der Kritik standen und wo der Weg dann vielleicht auch, was ich erstmal okay finde, dass man sagt, okay, nur weil die
schon,
jetzt
kommt.
Wieder im Kader sind, muss man die nicht direkt wieder nominieren, aber Süle, der sonst eigentlich auch immer im Raum der Nationalmannschaft war, da kann man natürlich zukünftig drüber nachdenken, aber nur weil der jetzt zwei Spiele von Anfang an gemacht hat, muss man ihn noch nicht direkt wieder einladen. Das finde ich schon okay, da erstmal auf das Personal zurückzugreifen, was man hatte und die sich auch bewährt haben. So ein Spieler wie Robin Koch, den kannst du für mich auch mit Süle austauschen, weil der macht sowieso nicht viele Minuten. Das ist für mich dann auch fein. Aber es sind ja jetzt auch wirklich, es sind wieder Pflichtspiele, oder? In der Nationalmannschaft. Also wir hatten ja zwar die EM, aber das, wir müssen uns auf einmal wieder qualifizieren.
So ist es, so ist es. Ich hätte jetzt mit Goretzka gerechnet.
Der ist auch nicht dabei. Kann man sagen, ist eigentlich nicht überraschend nach den letzten Monaten für ihn. Und ja, auch so Spieler wie Robin Gosens haben es noch nicht wieder in den Kader geschafft, aber haben aktuell auch wenig Argumente auf ihrer Seite. Und bin ich mal gespannt, wie sich das über diese Saison jetzt entwickeln wird und wen wir da vielleicht noch als den ein oder anderen Neuling über die Saison verteilt sehen werden. Wie schnell das gehen kann, sieht man dann in Stuttgart dann auf einmal, ja, hast du da 3, 4, ich glaube, wir haben 5 Nationalspieler von Stuttgart.
Ja.
Das hatte letztes Jahr im Sommer, hätten alle gefragt, ob schon wieder 1992 ist und Stuttgart mit Christoph Daum die Meisterschaft geholt hat, weil das kann sonst gar nicht sein, dass sie auf einmal 5 Nationalspieler haben. Aber ja, eine gute Saison und zack, sind die Jungs am Start.
Wobei, zählst du Anton jetzt noch als Stuttgarter?
Nee.
Ah, den hast du schon abgezogen, trotzdem.
Ja, noch. Nübel, Mittelstädt, Führig, Stiller,
Undaf. Ja, hast du recht.
Wir haben einen neuen Stuttgart-Block.
So ist es.
Ja.
Ups.
Aber ansonsten würde ich sagen, können wir das Thema Nationalmannschaft für heute erstmal zumachen. Wir sind gespannt auf die Länderspiele.
Auf die Uhr.
Ja, halbe Stunde schon wieder rum hier. Wir haben ja noch einiges vor. Dann sagen wir doch jetzt einfach mal kurz an, was wir in unserer neuen Rubrik vorhaben. Und zwar, du hast es gerade schon angekündigt, es gibt so ein, ja, das hat man wahrscheinlich eher in jüngeren Jahren gespielt und ich würde uns nicht mehr unbedingt als die Jungen bezeichnen, aber dass man sich überlegt hat, 3 Menschen. Und wen man davon heiraten möchte, wen man da mit wem man den Beischlaf vollziehen möchte und wen man töten möchte. Das klingt sehr drastisch, aber das war halt dieses Spiel.
Das ist das Spiel.
Es ist das Spiel. Wir haben es einfach umbenannt und das wird euch, wenn ihr in Social Media unterwegs seid, wird euch das auch ein Begriff sein. Und zwar Start, Bench, Sell. Und es soll um 3 Spielerpaar, also Gruppen von 3 Spielern gehen, die ich heute mitgebracht habe. Und du sollst dann für dich entscheiden. Ich habe natürlich auch eine starke Meinung dazu und für mich gibt es eine eindeutig richtige Antwort und ich werde dich da danach bewerten natürlich auch. Aber ich habe heute 5x3 Spieler mitgebracht und die werde ich dir jetzt gleich nach und nach vorlesen. Es hat immer ein gewisses Thema, meine Kategorien. Ich habe mir da ein bisschen überlegt, das zu kategorisieren. Und das ist das Spiel. Wir haben noch keine Einlaufmusik, sage ich mal. Wir haben auch noch keine Melodie und nichts. Wir sagen einfach, hier kommt die erste Runde Start, Bench, Sell. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Geil. Das erste Thema ist Brasilien. Und zwar habe ich mir einfach mal so ein bisschen die
Start.
ja, finde ich gut. Brasilien, geil. Die Rekordnationalspieler und die Rekordtorschützenkönige Brasiliens angeguckt. Und das als Eröffnungsfrage, bevor ich dir meine 3 Namen nenne. Wer ist der Rekordtorschütze der brasilianischen Nationalmannschaft?
Ist es Ronaldo?
Nein. Okay, das hast du schon mal falsch. Ich spoiler dir noch nicht, wer es war. Ich lese erstmal die anderen 2 Namen vor, bevor ich zum Rekordtorschützen der brasilianischen Nationalmannschaft komme. Hier kommen die 3 Namen. Ronaldinho, Ronaldo und der All-Time-Torschützenkönig der brasilianischen Nationalmannschaft, Neymar.
Okay. Ronaldinho, also Start Ronaldinho, Bench Neymar, Bench Ronaldo und Cell Neymar.
Ja, lass dich erstmal so stehen. Hast du noch eine kleine Begründung für uns?
Ja, also Ronaldinho, der muss von Anfang an auf dem Platz, der muss 90 Minuten ballern. Der hat immer irgendwas im Fuß gehabt, was niemand sonst konnte. Ronaldo als geiler Neuner, der kann auch von der Bank kommen, beziehungsweise kann da auch mal sitzen bleiben. Und Neymar, sorry, aber da redet sich einfach viel zu viel um Neymar selbst und nicht um das Team, nicht um die Mannschaft. Von daher kannst du verkaufen.
Wenig Sympathiepunkte hat der Junge auch bei mir. Ich hätte tatsächlich, also ich würde jetzt, um das nochmal ein bisschen zu spezifizieren, vielleicht auch dann für die nächsten Gruppen an Spielern, die ich denn nenne, ich würde immer von der absoluten Prime der Spieler ausgehen. Nicht man kann es so oder so sagen, man kann die gesamte Karriere nehmen, aber es kommen natürlich jetzt auch gleich noch ein paar Spieler, die aktueller sind. Ich würde bei Spielern, oh, Thomas Müller hat schon wieder getroffen. Es ist übrigens Sonntagabend und wir gucken nebenbei hier noch Heidenheim, Quatsch, Bayern gegen Freiburg. Und der Müller Thomas hat mal wieder genetzt mit seinem unnachahmlichen Jubel, wie er einfach beide Arme nach vorne streckt und schreit. Ach, ich kann es auch nicht mehr sehen. Und dann auch noch diese Weißwurst-Trikots. Mann, ey, ja gut. Also bei Spielern, die ihre Karriere schon beendet haben, da würde ich von der Prime ausgehen. Und dementsprechend hätte ich zum Beispiel Ronaldo vorne reingepackt, weil Prime Ronaldo bei Inter Mailand die eine Saison, die er hatte, oder auch nicht bei Inter Mailand, sondern die eine Saison, die er bei Barcelona hatte, wo er direkt irgendwie aus Eindhoven angekommen ist und in 30 Spielen 32 Tore gemacht hat. Also da gucke ich mir heute noch YouTube-Highlights an, weil das einfach so krank ist, was der da mit den Verteidigern angestellt hat. Aber ich gebe dir absolut recht, das wäre für mich auch eine ganz knappe Entscheidung gewesen zu Ronaldinho, weil den in seiner Prime bei Barcelona zuzugucken, war mindestens eine genauso große Freude wie den echten Ronaldo, der allerechteste. Und Neymar, ja, kannst verkaufen. Kommen wir zu der nächsten Gruppe. Yes. Und jetzt wird es für dich bestimmt emotionaler als für mich, weil mir ist eigentlich echt relativ egal. hier kommen die drei Namen. Jonas Hector, Lukas Podolski, Dirk Lottner.
Digga.
Du Ratte. Ja, oh komm. Ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe noch überlegt, ob ich noch Toni Polster mit reinnehme. Aber irgendwie, ich habe so das versucht zu kategorisieren. Die drei Jahrzehnte, die du als FC-Fan mitbekommen hast, und das sind die 90er, da habe ich Dirk Lottner als Symbolbild genommen. Hätte man auch noch ein, zwei andere Spieler nehmen können, aber für mich war der mir am präsentesten. Dann die nächste Phase Podolski und die letzte Phase Jonas Hector. Ich habe gedacht, das ist ein guter Mix aus den verschiedenen Zeiten.
Ja. Start Jonas Hector.
Also ich wusste es. Einfach, ist der Capitano.
Bench Dirk Lottner und Zell Lukas Podolski.
Und okay.
Jonas Hector ist einfach für mich von den dreien die größte Legende, muss ich ganz ehrlich sagen. Klar, Podolski was all over the place, aber
der beste Spieler wahrscheinlich von allen.
Genau. Das kann man, oder mit dem größten Impact, aber Jonas Hector ist halt einfach diesem Verein treu geblieben und hat den Totti-Move gemacht sozusagen. Das finde ich
fast genauso viele Tore auch.
Genau. Das finde ich einfach Wahnsinn. Dirk Lottner, ähnlich geiler Typ, vor allen Dingen in der Zeit, in der er gespielt hat, halt eine absolute Identifikationsfigur. Und Poldi, ja, also natürlich unfassbar krasser Spieler, aber er hat sich ja hier schon ein paar Mal auch wegtransferieren lassen und hat Sachen ausprobiert, wiedergekommen. Von daher, das ist schon in Ordnung, wenn man mit so einem dann auch mal Geld verdient und den zählt.
Ja, kann ich sogar nachvollziehen. Ich hätte gedacht, Poldi eher auf die Bank und Lottner vielleicht verkaufen, aber so von der Emotionalität und von der Bedeutung her, was auch so Kultstatus, Vereinstreue, Identifikationsfigur angeht, gibt es, glaube ich, in der Phase. Und ja, Lottner war gar nicht eher so in den 90ern, so Ende 90er, Anfang 2000er. Mhm. Da gibt es wenig Spieler, die du eher mit Köln in dieser Phase, das war auch nicht die stärkste Phase des FC Köln, viel mehr Spieler, die du so sehr mit den Vereinen verknüpfen kannst, als der Lottner, gibt es in der Phase, glaube ich, wenig oder kaum.
Ja, also ist so.
Ja, okay. Weiter geht's. Die nächste Kategorie ist Weltklasse-Stürmer. Und da habe ich folgende Namen für dich mitgebracht. Das ist Harry Kane, Kylian Mbappé und Erling Haaland.
Haaland Start, Kane Bench, Mbappé Sell.
Okay, der Aufschrei von vielen Leuten, ich glaube, kann man relativ kontrovers diskutieren, dass du Kane Mbappé vorziehst, aber ähnliche Argumentation wahrscheinlich wie bei Neymar.
Ja, geht in eine ähnliche Richtung. Ich finde, ein Kane auch auf der Bank, der Gentleman, der gibt einer Mannschaft, glaube ich, viel mehr im Lockerroom und gibt sich auch damit zufrieden, in Anführungsstrichen, auf der Bank zu sitzen fürs Team. Mbappé brauche ich nicht auf der Bank sitzen sehen, da weiß genau, was los ist mit Stimmung. Ja.
Auf jeden Fall, ja.
Außerdem kann ich ja mit einem Verkauf von Mbappé auch meinen kompletten Verein sanieren, wenn ich ihn irgendwo in den Sandkasten transferiere. Von daher, ja. Und Haaland hat halt einfach noch ein paar Jahre vor sich und ist so hungrig und hat so viel Bock und so viel Schaum vom Mund, den will ich einfach auch starten sehen.
Ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass Haaland dieses Jahr den Ballon d'Or gewinnt. Wenn der so weitermacht. Es wird für ihn natürlich immer schwierig werden, weil er auf Nationalmannschaftsebene wenig bis gar nichts reißen wird, auch wenn Norwegen vom Kader her durchaus immer besser wird und auch die Tiefe und Breite des Kaders besser wird, aber ja, ich sehe die jetzt noch nicht bei der WM im Halbfinale und das sind schon die Sachen, die musst du dann irgendwie auf internationaler Bühne auch reißen. Wenn er jetzt mit City nochmal die Champions League gewinnt, Meisterschaft holt und Torschützenkönig wird, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr den Ballon d'Or für sich entscheiden kann. Okay, ja, kann ich aber sonst gar nicht so auch nachvollziehen. Also ein Mbappé, den musst du verkaufen oder starten lassen, ansonsten hast du gar keine Freude. Kann ich gut verstehen. Kommen wir zum Motto DFB und auch so ein bisschen Nachfolge Toni Kroos, Nachfolge Gündogan, weil ich würde sagen, da ist ein kleines Vakuum entstanden im DFB-Dress und deswegen kommen hier folgende Namen: Pascal Groß, Angelo Stiller und Andrich habe ich für dich mitgebracht.
Ich glaube, das geht schnell. Start Andrich. Bench Groß, Sell Stiller.
Ja, sind natürlich auch drei Spieler, die vom Alter her sehr weit auseinander liegen teilweise. Deswegen kann ich das gerade, weil ich so geframed habe mit der Nachfolge dieser Spieler. Aber vielleicht, ja, was ist deine Begründung?
Ja, also Andrich, erstens hat Andrich eine komplett überragende Entwicklung genommen, die er mit einer Wahnsinnssaison gekrönt hat letzte Saison. Aber viel wichtiger finde ich, gerade jetzt nach dem Wegfall von Neuer, einem Kroos und auch einem Müller, es fehlt an Typen in der Mannschaft, in der Nationalmannschaft. Mhm. Und ich, Angelo Stiller, bei allem Potenzial, was er hat, der ist für mich kein Leader-Typ. Ja, das ist auch nicht seine Aufgabe, seine Rolle, in die er jetzt rein muss als junger Spieler. Pascal Groß ist da aber auch noch nicht so richtig drauf aufgefallen auf der Ebene. Von daher muss Andrich muss auf den Platz. So, und
ja.
Pascal Groß gleichzeitig trotzdem ganz, ganz viel an Potenzial, was er mitbringt, um eben so in der stillen zweiten Reihe den Supporter zu machen und da auf der 6 sein Pensum abzuschrubben, bringt er mit. Ich würde ihn auf jeden Fall auf die Bank setzen und Stiller, ja, ist dann eben das Bauernopfer.
Ja, wenn ich dir die gleiche Frage in 2 Jahren nochmal stelle, dann wird die wahrscheinlich auch anders ausfallen, weil Pascal Groß ist halt über 30 und die anderen beiden Spieler
sind
noch ein paar Jährchen jünger. Aber zu diesem Moment würde ich das unterschreiben, dass ich auch sage, Groß, der hat sich das eher verdient, da jetzt in der zweiten Reihe zu starten. Oder vielleicht ja auch sogar neben Andrich erstmal die Startposition innezuhalten. Aber hier geht es ja erstmal nur um einen Spieler, der starten darf. Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Kategorie für heute. Und das sind Premier League Stürmer. Die spielen alle nicht mehr. Mm. Und deswegen auch hier nochmal der Hinweis darauf, in ihrer Prime, Start, Bench, Sell. Und wir fangen an mit Alan Shearer. Mhm. Dann kommt Thierry Henry. Und dann haben wir noch Wayne Rooney.
No.
Drei ganz okaye Stürmer.
Ja. Henri Start, Shearer Bench, Rooney Sell. Henri ist einfach, also der in seiner Prime, das war,
ja,
was soll man dazu sagen? Der war ja nicht nur ein Finisher, sondern der hat ja das Spiel von Arsenal einfach maßgeblich geprägt, auch durch seine Art Fußball zu spielen. Der war ja nicht nur irgendwie 9 Ballberührungen, 9 Ballkontakte pro Spiel und 3 Tore, sondern der hat einfach viel, viel Einfluss aufs Spiel genommen. Muss starten. Shearer in seiner Prime hat natürlich getroffen wie am Fließband, aber und auch unfassbare Tore, gerne mal aus der zweiten Reihe, wo du dir denkst, auf die Idee kommt man gar nicht, da abzuziehen. Aber der war jetzt kein, hatte darüber hinaus keinen so kranken Impact auf das Spiel von Newcastle, wenn ich mich da recht dran erinnere. Ja, ja,
und ist Rooney. Halt Finisher, ne?
Shearer, genau, war ein klassischer Finisher. Und Rooney, ja, das, klar, der hatte in seiner Prime natürlich auch gut einen abgefackelt. Gar keine Frage. Aber ich war nie so ein riesen Wayne Rooney-Fan. Von daher ist der in dem Fall hier Kandidat Zell.
Ja, kann ich verstehen. Ich glaube, Rooney ist auch am ehesten, das ist so ein Spieler, dadurch, dass er so vielseitig auch war, der hat halt nie nur Neuner gespielt. Der hat dann ja auch irgendwann in späteren Jahren auch so ein bisschen zurückgerückt gespielt und deswegen finde ich den auch in dieser Riege, ja gut, kannst du argumentieren, Henri dann bei Barcelona auch irgendwann auf links außen gespielt, aber gut, wir reden jetzt hier von der Premier League Zeit und bei Arsenal ganz klar im Zweiersturm anzusiedeln. Und ja, den wäre bei mir auch auf jeden Fall der Spieler, der starten würde, weil die anderen beiden, gute Finisher, gute Stürmer, aber die haben halt nicht dieses Besondere, was Henri hatte, der halt wirklich auch in Spielen sich den Ball irgendwie ab der Mittellinie abgeholt hat und dann mit seinen langen Stelzen einfach an allen vorbeigelaufen ist. Der hatte schon nochmal irgendwie durch die ganze Dynamik, Tempo, gleichzeitig Abschluss und Dribblings und so, das war schon nochmal auf einem anderen Level fußballerisch als die anderen beiden, auch wenn die anderen beiden vor ihm sind in der ewigen Torschützenliste der Premier League. Das liegt aber vor allem auch daran, dass beide eben natürlich Shearer und Rooney viel länger in der Premier League gespielt haben, weil Maria ja dann eben nochmal auf die letzten Jahre zuerst nach Barcelona und dann auch noch über den Teich rübergeflogen ist und da noch ein bisschen gekickt hat. Ja, aber kann ich gut nachvollziehen, deine Wertung. Und das wäre heute alles von unserem ersten Versuch von Startbench Cell. Ich finde es gutes Format. Es ist schön knackig, einfach. Irgendwie kann man ein paar Spieler mit ins Spiel bringen, einfach mal drüber sprechen. Wir können ja auch mal überlegen, ob wir das nochmal irgendwie ein bisschen ausweiten. Aber eigentlich so vom Format her, mal gucken, wie lange es dauert, bis uns die Spiele ausgehen. Aber es gibt ein paar Fußballer.
Es gibt ein paar. Kriegen wir hin.
Denke ich auch. Sehr schön.
Cool.
Dann war das erste Mal Startbench Cell und dann kommen wir mal nochmal zum Tagesgeschäft Bundesliga. 3 aus 9. Ihr wisst mittlerweile, was das bedeutet. Wir sprechen über 3 Partien, die wir uns rausgefischt haben aus dem Teich dieses Spieltags Nummer 2. Und ich würde sagen, wir gehen mal wieder chronologisch vor, weil wir sind ja immer noch in Deutschland und hier ist Ordnung.
So. Frankfurt-Hoffenheim.
Ja, ich wollte gerade sagen, und jetzt habe ich keine Ahnung, was das Spiel nach der Reihenfolge wäre.
Dafür bin ich ja da, Junge.
Ja, in der Konferenz um 15.30 Uhr am Samstag. Wir nehmen das Spiel Frankfurt-Hoffenheim. Und das hat Spaß gemacht, das Spiel. Also für ein Team auf jeden Fall, was spielerisch ziemlich aufgetrumpft hat. Ich würde jetzt einfach mal ganz klar sagen, das waren nicht die Hoffenheimer, das waren die Frankfurter. Vor allem in Personen Ekitike und Omar Mamouche. Und wenn du Hugo Larsson da auch noch mit reinpackst, ist ja auch keiner böse, weil was die da beim 2-0 veranstaltet haben, Wahnsinn. Das war schon aus dem obersten Regal der Feinkostfußball, würde ich sagen.
Ja, also wir haben es ja geguckt und dazu kann man erwähnen, mir ist das Wasser im Mund zusammengelaufen, weil natürlich
ich
auch eine überragende Entscheidung getroffen habe, Ekitike und Mamouche bei Kickbase beide zu kaufen und aufzustellen. Ich bin da High Risk gegangen, beide Stürmer aus einer Mannschaft zu holen, aber wurde natürlich für den Mut belohnt. Spaß beiseite, also Mamouche hatte richtig Bock, kurz nachdem er verkündet hat, bei der Frankfurter Eintracht zu bleiben, weil ihm, wie er sagte, viel Liebe entgegenkam in den letzten Tagen vor Ende des Transferfensters. Ekitike, keine Ahnung, also der ist also nächste Saison also ganz ganz safe irgendwo anders unterwegs, wenn der so weitermacht. Genau. Und Frankfurt hatte richtig Bock auf dieses Heimspiel, das hat man gemerkt. Die Stimmung war gut, die haben super Fußball gespielt. Hoffenheim war nicht komplett abgemeldet, die haben schon auch mitgemacht und der Dauerbrenner Kramaric hatte auch was dagegen, sich komplett geschlagen zu geben nach der 2-0-Führung, Pausenführung der Frankfurter. Hat dann zum Anschluss getroffen und Mamouche hat das Ding dann kurz vor der Stundenmarke mit 3-1 vorentschieden. Aber insgesamt war es ein geiles Spiel, weil es rauf und runter ging. Es war viel Tempo drin, was trotzdem keinen negativen Impact auf die Qualität des Passspiels beider Teams hatte. Beide haben gute Passquoten mit 86-84% zu verzeichnen. Es war 50-50 im Ballbesitz. Die Hoffenheimer hatten ein paar mehr Standards als die Frankfurter, aber es wurde reichlich auf die Hütte gezimmert. Es hat Bock gemacht. Also es war technisch gut anzusehen, weil eben technisch versierte Spieler in beiden Reihen. Wäre ein Spiel gewesen, was ich mir vielleicht sogar im Einzel angeguckt hätte, hätte ich vorher gewusst, wie es wird.
Ja, über sowas wie Real Life brauchen wir nicht sprechen, weil das ist einfach völliger Quatsch, sich ein Spiel, wo man das Ergebnis kennt, nochmal über 90 Minuten anzugucken, es sei denn,
wenn es nicht von der eigenen Mannschaft ist.
Ja, es sei denn, man nimmt es auch ein bisschen ernster, was Analyse angeht. So tief wollen wir hier nicht einsteigen. Das wisst ihr mittlerweile, dass wir eher immer so solide an der Oberfläche kratzen und unseren absolut qualifizierten Input dazu liefern. Es war wirklich ein sehr unterhaltsames Spiel. Also gefühlt in dieser Konferenz auch. Ich habe mir die Highlights auch nochmal angeguckt. Aber wenn was Schönes passiert ist, dann war es eigentlich auf dem Platz. Zu einem anderen Spiel, wo es auch sehr ereignisreich war, kommen wir auch noch zu, aber so von der Schönheit des Spiels und von den Toren war das schon, war ein sehr schönes Spiel. Habe ich ja mehr oder weniger schon fast unfreiwillig zum nächsten Spiel übergeleitet. Wollen wir da direkt rübergehen oder hast du noch was zu Frankfurt gegen Hoffenheim?
Ich habe so, also eine Kleinigkeit. Wir haben ihn eben schon mal ganz kurz erwähnt im Rahmen der Nominierung des DFBs, Robin Koch.
Das sah unglücklich aus.
Ja, genau, ich wollte gerade sagen.
Ich habe das eine Tor gerade im Kopf, ja.
Ja, also generell hat Robin Koch nicht die glücklichste Figur gemacht und das mag daran liegen, dass er einfach noch nicht so richtig in der Saison angekommen ist, keine Ahnung, aber let's see, ne? Das wird ein bisschen dauern, um herauszufinden, ob der jetzt so ein kleines One-Hit-Wonder war letzte Saison oder ob der seine Entwicklung bestätigen kann. Ich würde es mir für Fußball Deutschland wünschen, dass er das tut. Aber das war wahrscheinlich, wenn der schwächste Spieler auf dem Platz bei den Frankfurtern und der größte Wackelkandidat.
Der größte Wackeldackel, ja.
Sozusagen.
Kann man so sagen. Da haben die auch noch ein bisschen was geholt für die Innenverteidigung, auch wenn sie natürlich immer mit einer Dreierkette spielen. Das heißt, die haben jetzt auch nicht 6 Innenverteidiger, dass sie ja jeden Verteidiger nochmal durchrotieren können, aber ein bisschen Alternativen haben sie da noch. Vielleicht ist das eine Option für die nächsten Spiele.
Ja,
nächstes Spiel, richtiges Stichwort, Stuttgart gegen Mainz. Da war auf jeden Fall auch richtig Zunder drin. Das sah erst so aus, als würden die Stuttgarter nach einer guten Viertelstunde 2-0 in Führung, würden das locker durchbringen, dieses Spiel. Gutes Tor vor allem von Jamie Leveling, der freigespielt wird und mit dem rechten Vollspannschuss das Ding richtig schön ins Eck nagelt. Mainz kam aber relativ kurz vor der Halbzeit durch einen Elfmeter von Amiri und da lass uns gerne noch mal kurz über Elfmeter sprechen und Elfmeter, die unglücklich verschuldet werden, weil das war so einer, würde ich sagen. Also für alle, die es nicht gesehen haben, der Ball wird geklärt im 16er. Johnny Burkhardt läuft Richtung Ball. Wer hat ihn denn gefoult, würde ich gerade?
Milo. Burkhardt wurde von Milo gefordert,
genau. Auslaufen. Und zwar laufen beide Richtung Seiten aus dem Strafraum raus und Milo touchiert das eine Bein von Burkhardt und der kommt somit zu Fall. Also diese klassische Situation, wenn einem hinten jemand die Beine so zusammenhaut und man dann ins Stolpern gerät. Torgefahr hatte das ungefähr 0,01, würde ich sogar nochmal revidieren, meine Aussage. Aber ja, es war innerhalb des 16ers so ein klares Foulspiel, wie wir beide fanden. Didi Hamann hatte in der Halbzeit bei Sky eine ganz andere Überzeugung gemeint, das war eine Schwalbe. Und da muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, welche Bilder der gesehen hat, aber das ist ja wohl kompletter Quatsch gewesen.
Kompletter Quatsch. Ich habe die Vermutung, um ihn mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, dass er eigentlich sagen wollte, dass er findet, dass so eine Art von Elfmeter niemals gepfiffen werden darf, weil Spieler läuft aus der Box raus, vom Tor entfernt, mit dem Rücken zum Tor, da auf Elfmeter zu pfeifen, Bullshit. Das könnte ich sogar nachvollziehen. Wenn er das gemeint hat, hat er sich einfach völlig falsch ausgedrückt. Er sagt, das ist eine Schwalbe, das ist natürlich Quatsch. Aber er hat sich insgesamt einfach völlig darüber aufgeregt, dass dieser Elfmeter gefilmt wurde. Von daher, da müsste man vielleicht nochmal nachhaken, warum genau er so echauffiert war.
Ja, ich rufe ihn gleich nochmal an.
Genau, frag ihn auch gleich mal. Aber sei es drum, Amiri hat das Ding auf eine sehr laut pfeifende Cannstatter Kurve dann sehr souverän verwandelt. Johnny Burkhardt gleich zum 2-2 aus, kurz nach der Pause, um die Stundenmarke rum. Und dann passiert was, was ich so nicht habe kommen sehen. Oder da passiert jemand, den ich so nicht habe kommen sehen. Die Rede ist von Fabian Rieder, der ja jetzt aus der Schweiz kommend, beziehungsweise Schweizer Nationalität kommend, bei den Stuttgartern unterschrieben habe. Ich hatte den so gar nicht auf dem Schirm, kam aus Frankreich. Und der Typ kann Standards. Nicht, weil er den ersten gemacht hat, sondern weil er den zweiten auch noch direkt aufs Lattenkreuz gesetzt hat. Puh, also da haben wir noch einen neuen Standardkünstler in der Bundesliga, Fragezeichen.
Ja, vor allem, das war, man kennt viele Schützen, die so zwischen 18 und 20, 22 Meter Entfernung die Dinger regelmäßig gut über die Mauer heben und es gefährlich wird. Aber Fabian Rieder hat das Tor aus knapp 27 Metern erzielt mit einer Schussgeschwindigkeit von 110 km/h. Und die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Ball reingeht, ist mit den Statistiken, die wir zur Verfügung haben, bei 4%. Das heißt, der war nicht einfach. Und der hat natürlich auch ein bisschen Glück, weil er den linken Pfosten trifft und der dann vom Rücken Zentners, den Mainzer Keeper, ins Tor geht. Trotzdem musst du den erstmal so dorthin schießen in dem Tempo, dass Zentner den nicht einfach locker aus der Luft fliegt. Weil 27 Meter, jeder, der schon mal Fußball gespielt hat und versucht, aus 27 Metern ein Tor zu erzielen, auf ein leeres Tor, der wird schon merken, es ist gar nicht so einfach, den so platziert da reinzuhauen. Dann auch noch über eine Mauer mit einem Bundesliga-Torwart drin. Das ist überhaupt nicht einfach. Nicht, dass ich schon mal jemals in dieser Situation war, das auszuprobieren. Aber ja, richtig schönes Tor. Und irgendwie ein paar Minuten später, nächster Freischuss. Und er zimmert den halt wieder drauf. Und ich glaube, das war eine ähnlich große Distanz. Und der war wieder richtig gut unterwegs, so aufs Torwart-Eck und dann oben auf die Latte drauf. Ja, Wahnsinn. Also bin ich mal gespannt, ob der das bestätigen kann oder ob der einfach einen richtigen Sahnetag hatte. Aber ja, vielleicht sehen wir das ein oder andere Freischusstor von Fabian Rieder noch über die Saison.
Ja, bin ich sehr, sehr gespannt. Vielleicht um kurz die Torschützenliste zu vervollständigen. Leitsch hat in der 90. plus 4 gedacht, weißt du was, wir verlieren das hier nicht. Und
Tut mir leid. Ich mach
nochmal einen. Genau. Und das muss man, wenn man das jetzt so von außen betrachtet, schon auch einordnen oder zur Einordnung dazu sagen. Das Spiel geht 3-3 unentschieden aus. Und jetzt denkst du dir, okay, das ist ja kein herkömmliches Ergebnis. Das wird schon irgendwie so in Ordnung sein. Finde ich nicht. Also nee. Stuttgart hat Mainz komplett überrannt und an die Wand gespielt. Die haben 28 Torschüsse zu verbuchen. Und die Mainzer, 11 statistisch gesehen. Aber wir haben ja das Spiel gesehen, das war von der Qualität her so, dass die drei Dinger, die sie gemacht haben, waren wahrscheinlich auch die einzigen richtigen Torschüsse beziehungsweise guten Chancen. Die waren sowas von scheiße effizient, dass es bald kracht. Und die Stuttgarter werden sich so in den Arsch speisen, die verstehen wahrscheinlich heute noch nicht, wie sie das nicht gewinnen konnten.
Nee, vor allem der Spielverlauf, den finde ich da auch in dem Zuge dann interessant, dass du eigentlich früh 2-0 führst, dass du dann durch so einen Elfmeter ein Tor kassierst, okay. Passiert. Und auch noch den Ausgleich zu kassieren, finde ich auch, das kann passieren, gerade in frühen Phasen der Saisons. Du bist noch nicht so im Saft wieder und dann geht dir vielleicht hinten raus die Puste aus oder du fängst unglücklich ein Tor. Aber wenn du dann halt auch noch wieder führst, kurz vor Schluss und das nicht du über die Zeit bringst, da wird sich Stuttgart auf jeden Fall richtig ärgern, das erste Heimspiel nicht gewonnen zu haben, weil Expected Goals 5,2 zu 2,25 und 2,25, da kannst du schon mal irgendwie 0,8 von abziehen, wenn sie den Elfmeter nicht bekommen, weil ein Elfmeter hat einfach einen relativ hohen XG-Wert, dann ist die Statistik noch deutlicher. Und ja, wie du schon gesagt hast, die werden sich die Woche über fragen oder die Länderspielpause über, wie sie denn da nur einen Punkt mitgenommen haben und nicht drei. Aber ja, am Ende für Mainz natürlich geil, die freuen sich, Last Minute unentschieden geholt in Stuttgart. Viel mehr hättest du ja vorher wahrscheinlich auch nicht erwartet und bei dem Spielverlauf umso glücklicher, würde ich sagen.
Ja, absolut. Wir haben jetzt den zweiten Spieltag und es ist, glaube ich, echt zu früh zu sagen, ist das ein
Fehlstart? Heidenheim wird Meister.
Achso, ja. Haben wir letzte Woche ja schon gesagt. Ist das ein Fehlstart, ja oder nein? Die Stuttgarter, was haben die jetzt hingelegt? Also was muss man von diesen ersten beiden Spieltagen halten aus Stuttgarter Sicht? Niederlage in Freiburg zum Auftakt 3-1.
Also die Niederlage gegen Freiburg schmerzt, glaube ich, mehr als das unglückliche Unentschieden gegen Mainz, weil du halt gesehen hast, dass Stuttgart über weite Phasen das Spiel halt echt dominiert hat. Das war gegen Freiburg überhaupt nicht der Fall. Also, naja, wahrscheinlich vom Ballbesitz und sowas kannst du schon sagen, ja, da hat Stuttgart halt irgendwie wieder versucht, seinen Stempel aufzudrücken. Aber was die Chancen und sowas angeht, da war Freiburg halt ganz klar überlegen. Die hatten zwar nur 36% Ballbesitz letzte Woche, aber die hatten das was weiß ich, wie vielfache XG-Wert, also die haben sich die deutlich besseren Chancen rausgespielt und da war Stuttgart echt harmlos. Das war diesen Spieltag nicht der Fall. Also ich würde sagen, unglückliche Auftaktniederlage und jetzt eigentlich einen überzeugenden Auftritt. Ich würde sagen, in so einem Moment kommt die Länderspielpause jetzt nicht zum besten Moment, weil du eigentlich denkst, okay, jetzt haben wir eine gute Leistung, haben wir gezeigt, auch wenn es nicht die 3 Punkte waren, aber da wollen wir jetzt anknüpfen und nächste Woche irgendjemand aus dem Stadion schießen, weil die Jungs heiß sind und jetzt hast du halt erstmal 2 Wochen Pause, ist halt, glaube ich, Kacke fürs Team, aber was die Mannschaft kann, das hat man, finde ich, jetzt gegen Mainz schon wieder gesehen, dass sie halt echt brutalen Ballbesitzfußball spielen können und gleichzeitig auch schöne Tore erzielen können.
Mhm. Guti, dann kommen wir auch mit Blick auf die Uhr zur letzten Partie. Nehmen die noch kurz mit. Leverkusen gegen Leipzig. War ein ganz geiler Kick, hat Bock gemacht.
War Pfeffer drin.
Und man glaubt es kaum, das nehmen wir mal vorweg, Leverkusen kann noch verlieren. Die Serie ist jetzt gerissen, saisonübergreifend.
35 Spiele.
Ja, also nach wie vor völlig krass, aber darum soll es nicht primär gehen. Die Leipziger haben dem Ganzen ein Ende gesetzt und ich finde auch verdient. Leverkusen, da sind wir wieder beim Thema Spielverlauf, da kann man fast eine Schablone drüber legen. Leverkusen hat auch mit einer 2-0-Führung eigentlich eine echt gute Ausgangssituation, kassiert dann in der 45. plus 7 noch durch Kampel den Anschlusstreffer kurz vor der Halbzeit etwas unglücklich, nachdem Frimpong und Grimaldo eben zur 1- und 2-0-Führung getroffen hatten. Da war ordentlich was los, das kann man so sagen. Ich finde, defensiv war Leverkusen nicht ganz so gefestigt wie in der letzten Saison, wobei da ja natürlich auch schon einige Spiele dabei waren, die sie auf der letzten Rille noch irgendwie X oder 2 oder 1 gespielt haben. Aber Leipzig hat das echt, echt gut gemacht, holen aus 2 Spielen 6 Punkte, setzen sich oben fest. Die Leverkusener, ja, weiß nicht, das ist ja kein Fehlstart, das kann man jetzt um Gottes Willen überhaupt nicht sagen, aber müssen da jetzt einfach erstmal diese bittere Pille schlucken, mal wieder ein Spiel verloren zu haben. Keine Ahnung, wie viel das bei denen im Kopf ausmacht, aber das ist eben passiert.
War das mit Absicht, bittere Pille Leverkusen?
Nee, aber der ist gut, ne?
Ja, passend formuliert, würde ich sagen. Ja.
Es gab vor dem Spiel einen Gänsehautmoment, finde ich. Christoph Daum wurde verabschiedet und die Familie von Christoph Daum war auf der Tribüne zugegen, als ein paar warme Worte in den Himmel gesandt wurden. Finde ich schön, dass man sich die Zeit dafür nimmt und das dann auch zelebriert, in Anführungsstrichen. Vom Spiel her, beide Mannschaften 115 Kilometer runtergespult, Passquote echt, echt gut. Leverkusen hat ja, wie gesagt, gar kein schlechtes Spiel gemacht. Weitestgehend den Ballbesitz auf die eigene Seite gebucht, über 60%, 18 Ecken. Das finde ich, also ich weiß nicht genau, wann ich das letzte Mal einen Bundesligisten gesehen habe, der 18 Ecken in einem Spiel hatte. Das geht doch gar nicht.
Das ist viel. Ich war Samstag im Stadion, HSV gegen Münster. Da gab es auch relativ viele Ecken. Und da fand ich von einem Team, ich glaube, Münster hatte 9, der HSV hatte 7. Und trotzdem hat der HSV aber aus 2 Ecken, aus 2 Ecken jeweils ein Tor gemacht. Und hatte dementsprechend die viel bessere Ausbeute. Und da fand ich das Eckenverhältnis von 7-9 fand ich schon krass. Aber ja, 18 Ecken ist eine Ansage.
Völlig irre. Also das fand ich wirklich völlig irre. Es gab noch ein bisschen Tohu Bavohu, weil Dr. Matthias Jöllenbeck sich entschieden hat, Marco Rose auf die Tribüne zu verbannen. Wie ich finde, überzogen. Also das hätte nicht sein müssen, gelb und also zweimal gelb zu zeigen. Ich finde es aber gut, wie Rose damit umgegangen ist, sowohl auf der Tribüne als auch nach dem Spiel. Lässt sich natürlich auch einfacher drüber reden, wenn du gerade 3-2 in Leverkusen beim deutschen Meister gewonnen hast.
Wollte gerade sagen, ey. Ja. Das ist dann ein bisschen leichter, als wenn du das Spiel knapp verlierst. Weiß ich nicht, ob er das dann so locker gesehen hätte.
Ja, so ist es. Und ansonsten, ja, Leverkusen hat den Fußball gespielt, den sie letzte Saison auch gezeigt haben. Es ist jetzt nicht so, dass sie wie im Pokal, wo sie ja wirklich unterirdisch scheiße waren, nicht abgeliefert haben. Das sah richtig gut aus. Es war von beiden Mannschaften ein Top-Fußballspiel. Hätte vielleicht auch unentschieden ausgehen können, aber ja, so fühlt sich das an, mal wieder zu verlieren. Bayer Leverkusen.
Ja, müssen sie durch. Habe ich jetzt nicht viel Mitleid übrig. Irgendwann musste das passieren und gegen Leipzig kann man verlieren. Und dementsprechend, wie sieht die Tabelle nach dem Wochenende aus? Wir haben 3 Teams mit 6 Punkten. 2 davon sind weniger überraschend. Ein Team ist überraschend, aber mittlerweile auch eine regelmäßige Überraschung, was die einfach leisten. Und Heidenheim ist Tabellenführer. Die haben 4-0 heute am Sonntag gewonnen. Ja, Bayern und Leipzig auch jeweils 6 Punkte. Und dahinter paaren sich dann ein paar Teams mit 4 Punkten. Und zwar auch nur 2, Dortmund und Union. Und dann haben ganz viele 3. Ein paar haben 2, ein paar haben 1. Und es gibt auch noch ein paar, die haben 0 Punkte. Und ja, böse Zungen würden behaupten, das wird auch den Rest der Saison so weitergehen, weil die letzten Plätze werden bekleidet von Kiel, Bochum und St. Pauli. Und ich glaube, das sind
komplett nicht zu erwarten.
Das ist wahrscheinlich über den Saisonverlauf, sind das auch 3 Teams, die werden wir da häufiger in den Regionen der Tabelle finden. Auch wenn das schade ist und die Aufstiegseuphorie eigentlich jetzt schon verflogen ist bei Pauli und Kiel. Mal gucken, wie sie sich nach der Länderspielpause aus diesem vermeintlichen Loch befreien können und ob die das überhaupt machen können. Und damit ist der 2. Spieltag dieser Saison in den Büchern.
So ist es. Nach der Länderspielpause geht es weiter mit Bundesliga und dann auch schon mit dem 1. Spieltag der Champions League. Also Stuttgart beispielsweise, um das kurz zu skizzieren, muss nach Gladbach und dann nach Madrid. Also nach der Länderspielpause geht es knackig weiter. Und von daher würde ich sagen, nutzen wir das doch als Schlusspunkt für die heutige Folge und das Bundesliga-Wochenende und gucken mal, was die Länderspielpause bereithält für uns.
So machen wir das und ich bin gar nicht so böse, wie ich sonst immer war, dass Länderspielpause ist, weil mittlerweile und jetzt durch die EM und den Aufschwung im DFB-Team freue ich mich eigentlich auf die beiden Partien. Samstagabend 20:45 Uhr. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Deutschland gegen Ungarn. 10.9. dann unter der Woche auch noch Niederlande gegen Deutschland in der Nations League. Und dann gucken wir doch mal, was die Nagelsmänner uns dahin zimmern in den ersten beiden Partien.
Das fahren wir uns rein.
So machen wir es. Wir fahren uns jetzt vielleicht auch noch was zu essen rein. Ich weiß es gar nicht, was der Abend noch so bringt. Aber das war die Folge 42 der Couch Capitanos. Und das hat mir wieder sehr viel Freude bereitet und ich wünsche noch einen schönen Abend und wir sprechen uns nächste Woche.
So machen wir es. Ciao.
Tschüssi.